der Industriepodcast des VDMA. 4 von 5 Maschinen, die in Deutschland produziert werden, gehen ins Ausland. Mit einer Exportquote von rund 80% ist der Maschinen- und Anlagenbau wie kaum eine andere Branche auf internationale Märkte angewiesen. Aber das Exportgeschäft wird rauer, nicht zuletzt aufgrund der erratischen, schädlichen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und der aggressiven Wirtschaftspolitik Chinas. Deshalb rückt ein Thema immer stärker in den Fokus: Diversifizierung. Das heißt, neue Märkte erschließen, Abhängigkeiten reduzieren und Risiken breiter streuen. Für große Konzerne ist es oft Teil der langfristigen Strategie, aber für mittelständische Unternehmen ist das eine echte Kraftanstrengung. Wie gelingt Diversifizierung konkret? Wo liegen die größten Stolpersteine? Und wie kann Politik hier sinnvoll unterstützen? Darüber sprechen wir im Industriepodcast des VDMA. Weiße Flecken auf der Weltkarte, der Weg zu neuen Märkten. Und ich freue mich sehr auf unsere beiden Gäste zu diesem Thema. Alexander Jakschek, Vorstandsmitglied der ULT AG im sächsischen Löbau, ein typischer Maschinenbaubetrieb mit Spezialisierung auf Luftreinhaltetechnik. Und Herr Jakschek ist zudem Vizepräsident des VDMA. Herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Tag und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Und ich begrüße Dr. Alexander Koldau aus der VDMA Außenwirtschaft. Er ist Experte für Märkte im Nahen Osten und Nordafrika und Spezialist für Auslandsmessen. Schön, dass auch Sie dabei sind. Hallo.
Ja, hallo. Freut mich auch, dabei zu sein.
Mein Name ist Steffi Burmeister und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Und lassen Sie uns zum Start gedanklich erstmal die Weltkarte aufschlagen. Herr Jakschek, wie viele Länder haben Sie persönlich schon bereist? Und wenn Sie ehrlich sind, in wie vielen davon steckt echtes Marktpotenzial für Ihr Unternehmen?
Ja, ich habe persönlich schon viele Länder bereist. Ich bin gerne in der Welt unterwegs. Ich liebe die Vielfältigkeit. Ich liebe die unterschiedlichen Kulturen. Und ich habe sogar mal eine Zeit lang auch im Ausland gelebt, in Australien und Indonesien. Es war eine ganz tolle Zeit und habe auch danach eine Zeit lang für einen Konzern gearbeitet und war für den Transfer aus dem Headquarter in Deutschland in die internationalen Tochtergesellschaften zuständig. Eine tolle Zeit und ja, bin gerne in der Welt unterwegs. Leider ist nicht jedes attraktive Urlaubsland immer ein attraktives Absatzland, aber da gibt es trotzdem eine Menge auf der Welt und ja, einige davon auch für uns zu erobern.
Haben Sie da konkret direkt ein paar Beispiele, welche Länder das sind?
Ja, absolut. Klar, das sind so die klassischen großen Länder natürlich, wie die USA, wie China, aber auch die direkten europäischen Kernländer in und um uns herum, sehr vielfältig.
Herr Dr. Koldau, welche Länder oder Regionen sind es denn aus Ihrer Sicht, die für den deutschen oder europäischen Maschinenbauer attraktiv sind, die bisher aber vielleicht eher stiefmütterlich behandelt worden sind?
Oh, das ist schwer zu pauschalisieren, denn branchenabhängig sieht das sehr unterschiedlich aus. Für Textilmaschinenhersteller zum Beispiel ganz anders als für Hersteller von Nahrungsmittelmaschinen oder auch für Bergbaumaschinen. Aber so ein paar global pauschalisierende Aussagen sind vielleicht doch möglich. Zum einen kann man auf die Länder schauen, in denen wir Freihandelsabkommen haben. An erster Stelle fällt einem da jetzt vielleicht Mercosur ein, das ja hoffentlich dann demnächst aktiv geschaltet wird. Und die veränderten Rahmenbedingungen eröffnen dann sicherlich neue Möglichkeiten. Das gilt ähnlich auch für Indien. Und ja, was schon fast vergessen ist, vor kurzem Ende letzten Jahres wurde auch ein Freihandelsabkommen mit Indonesien abgeschlossen. Und wenn man sich dann im näheren Umfeld umschaut, fällt einem vielleicht als erstes Nordafrika ein. Nordafrika wird von ganz vielen Herstellern aus unterschiedlichen Weltregionen zunehmend als Eingangstor für Europa gesehen. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass dort die Nachfrage nach Produktionsmitteln und guten Maschinen und Anlagen wächst, mit denen man dann entsprechend Produkte für Europa, aber auch für andere Weltregionen fertigen kann. Wenn man noch ein bisschen weiter nach Süden schaut, dann den restlichen afrikanischen Kontinent betrachtet, da gibt es viele Länder, in denen sich teilweise ganz unterschiedliche Branchen sehr gut entwickeln, was meistens so ja hinter dem Horizont der öffentlichen Wahrnehmung in Europa passiert. Insofern gibt es da eine ganze Reihe an Regionen. Und wenn ich die jetzt beispielhaft herausgepickt habe, dann heißt das nicht, dass es nicht in den anderen Regionen der Welt auch noch interessante Märkte gibt.
Also auf jeden Fall jede Menge Potenzial für neue Märkte, auch für den industriellen Mittelstand. Warum aber jetzt das Thema? Also warum wird Diversifizierung jetzt zum strategischen Muss?
Wir merken das ja, dass sich die Welt aktuell sehr stark verändert. Neue Machtzentren entstehen, neue Allianzen. Und selbst das verändert sich noch beständig. Da gibt's, das ist noch ein entwickelnder Prozess. Und wir haben früher schon viel das Thema der VUCA-Welt gehabt, der sich ständig verändernden, unsicheren Welt. Und das erleben wir jetzt gerade par excellence. So, und jetzt exportiert Deutschland 80% seiner Produkte und unser Wohlstand lebt von diesem Export. Also es ist wichtig, dass das, wovon wir leben, dass wir das auch diversifiziert aufstellen, dass wir nicht von einem Markt abhängig sind, der sich jetzt stark verändert. Ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel aus, wie zum Beispiel die USA, wo die Zollpolitik genutzt wird, auch um Machtinteressen durchzusetzen. Und in diese Abhängigkeit von einzelnen Märkten dürfen wir uns nicht begeben. Und deshalb ist diese Diversifizierung so wichtig. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass sich immer mehr Länder industrialisieren. Und deutsche, europäische Maschinentechnik wird in diesen Ländern auch gebraucht, um sich zu entwickeln. Ist auch ein wichtiger Grund. Und vielleicht noch ein Punkt bezüglich meiner eigenen Herkunft. Ich komme ja aus dem Osten Deutschlands. Und hier ist es traditionell so, dass hier oft früher die verlängerten Werkbänke installiert wurden oder die Firmen sich noch entwickeln. Wir haben an und für sich noch nicht so eine hohe Exportquote. Und hier ist es auch für den ostdeutschen Maschinenbau insbesondere wichtig, sich nach neue Länder zu arbeiten und stärker zu diversifizieren.
Ja, wenn ich da noch was ergänzen darf, die Zollschranken nehmen weltweit zu. Also nicht nur Donald Trump prescht mit denen voraus. Neben den Zollschranken gibt es aber auch noch andere Handelshemmnisse, die internationalen Anbietern es erschweren, in Märkte hinein zu exportieren. Das sind zum Beispiel Subventionen für lokale Hersteller, von denen man dann vielleicht auch profitieren kann, wenn man selbst lokal fertigt. Ein anderer Punkt ist Lokalisierungsdruck. Also in ganz vielen Ländern gibt es Vorgaben, teils offiziell, teils inoffiziell, dass man lokal herstellen muss, damit man die Produkte überhaupt importieren kann, beziehungsweise die Unternehmen, die das machen, haben dann entsprechende Wettbewerbsvorteile, werden von Kunden bevorzugt oder ähnliches. Und als dritten Punkt muss man auch noch sehen, dass mit der zunehmenden Globalisierung eben auch viele Kunden der Maschinenbauunternehmen weltweit neue Standorte aufbauen und dann von ihren Zulieferern, also von den Komponentenlieferanten sind da vor allem betroffen, erwarten, dass sie auch in der Nähe einen Produktionsstandort haben, damit dann die Lieferketten entsprechend kurz sind und die Risiken und die Flexibilität entsprechend angepasst sind.
Im Moment ist es ja noch so, dass die USA und China nach wie vor den Großteil der Exporte im Maschinenbau außerhalb der EU ausmachen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, das ist vielleicht nicht mehr ja, so eine sichere Bank oder ein sicherer Hafen, oder? Herr Jakschek?
Ja, die Zeiten sind definitiv vorbei, wo USA und China die sichere Exportbank, wenn ich diesen Begriff mal aufgreifen darf, waren. Heißt aber gleichzeitig nicht, dass es unwichtige Märkte geworden sind. Also weiterhin ist USA und China für uns ein wichtiger Markt. Aber was sehen wir de facto? Wir haben es jetzt schon gehört, die USA verfolgt also eine Politik, wo sie die Produktion stärker auch in den USA wieder ansiedeln möchte, hat dafür die Zollpolitik installiert, nutzt es aber gleichzeitig eben auch, um politische Interessen durchzusetzen. Das wirkt oft sehr erratisch. Und China verfolgt klar mit den 5-Jahresplänen und einer sehr langfristigen Strategie, auch Exportweltmeister zu werden. Und wir sehen das ja beständig. Die Exporte aus China steigen immer mehr in die Welt. Unter anderem auch nach Deutschland. Und unsere Exporte nach China nehmen gleichzeitig immer stärker ab. Und das ist ein Trend, der wird auch weiterhin so anhalten. Und dieser Realität müssen wir uns letztendlich stellen, ja.
Ja, dann schauen wir uns jetzt mal ganz konkret an, was ein Unternehmen in dieser Situation tun kann. Was versprechen Sie sich denn genau bei ULC von der Diversifizierung? Geht es um Risikostreuung, Wachstum, Innovationsimpulse oder von allem etwas?
Von allem etwas, das trifft es tatsächlich ganz, ganz gut auf den Punkt. Im Wesentlichen sind es aber zwei Impulse, die wir uns davon erwarten. Das eine ist, wir sind in den letzten Jahren gewachsen mit unseren lufttechnischen Lösungen und wollen auch weiterhin wachsen. Das liegt zum einen daran, dass immer mehr auf Länder und die Produktionsstätten dort die Bedeutung von guter Luftqualität zu schätzen wissen und ihre Produkte qualitätsgerecht und ihre Prozesse qualitätsgerecht zu betreiben und auch den Mitarbeitern einen Gesundheitsschutz zu bieten. Das ist für uns das Thema Wachstum in andere Länder. Und aber natürlich ist es auch für uns eine Risikominimierung, das über die Länder entsprechend zu verteilen. Im Aktiengeschäft würde man sagen, man muss ein regelmäßiges Rebalancing betreiben, um sich nicht von einem Markt zu stark abhängig zu machen. Und das betreiben wir letztendlich auf. Und last but not least ist es für uns auch so, unsere Produkte gehen oft an Maschinenbauer und Automatisierungsfirmen. Und die wiederum sind auch global aktiv und fordern uns dann auf, wünschen sich von uns, dass wir auch vor Ort präsent sind, um Produkte für das jeweilige Land in der jeweiligen Zeitzone bedienen zu können und auch servicen zu können. Also es gibt für uns mehrere richtig gute Gründe, dieses Thema voranzutreiben.
Und wenn wir jetzt mal wirklich in die Praxis gehen, wie passiert das bei Ihnen? Wie erschließen Sie so einen neuen Markt?
Ja, grundsätzlich bleibt mal festzustellen, dass wir in fast allen relevanten Märkten international schon heute vertreten sind. Wir haben dort Partner und Händler, die für uns arbeiten. Wir wollen dieses Netzwerk, was wir dort haben, aber noch stärker ausbauen, verstärken und viel besser durchdringen. Und wir haben uns da Unterstützung geholt von einem Beratungsunternehmen und sind mit denen sehr strategisch vorgegangen. Haben erstmal bei uns ein Marktteam international definiert und haben uns dann die Ziele definiert, die wir erreichen wollen. Also wir haben uns konkrete Wachstumsziele gesetzt und haben uns dann mal geschaut, was für ein Leistungsversprechen liefern wir eigentlich heute in die bestehenden Märkte und in welchen internationalen Märkten könnte das noch relevant sein. Wir haben uns dann ein KPI-Portfolio aufgestellt, nachdem wir bewerten, welcher Markt denn für uns attraktiv und relevant ist. Und dann ist dieses Beratungsunternehmen für uns diese Märkte durchgegangen und hat gescannt, hat diese verschiedenen KPIs bewertet und hat identifiziert von dieser Vielzahl von Märkten, wir sind mit 20 anfänglich gestartet, welche 10 sind denn wirklich relevant, haben dann in einer weiteren Iterationsstufe nochmal 3 dort raus gearbeitet. Und für diesen 3 haben wir dann eine sehr dedizierte Strategie erarbeitet, die wir jetzt umsetzen. Und in der Umsetzung haben wir dieses Internationalisierungsteam nochmal erweitert. Und das besteht im ganz Konkreten bei uns aus dem Marktmanagement, also aus dem Vertriebspersonal für die jeweiligen Märkte, dem Produktmanagement. Oft ist es ja notwendig, auch lokale Zulassung zu haben. Ja, das Marketing ist eingebunden, Website übersetzen und Dokumente bereitstellen. Und diese Aufgaben sind definiert und jetzt wird das ganz konkret in einem Projekt sukzessive abgearbeitet, so wie man das von einem guten Managementablauf dann kennt.
Und nur um es einmal zu nennen, falls es jemand nicht kennt, KPI bedeutet einfach sowas wie Leistungskennzahlen, ne?
Oh ja, richtig.
Herr Dr. Koldau, ist das denn eine typische Vorgehensweise für den Mittelstand oder gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen?
Ja, mit typisch tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil die Frage ist, was ist typisch? Ist es typisch, dass man wie Herr Jakschik jetzt einen externen Berater dazuzieht oder nicht? Ich würde mal sagen, es geht so oder so. Insofern tue ich mir schwer damit, das zu machen, zumal man auch davon ausgehen muss, dass die Unternehmen alle einen sehr unterschiedlichen Internalisierungsstand und Erfahrungsstand, was solche Themen betrifft, haben und entsprechend unterschiedlich viel Erfahrungen haben. Und dann sind auch die Rahmenbedingungen in den Branchen sehr unterschiedlich. Einzelne Branchen haben sehr fokussiert die globalen Märkte sitzen, andere sind sehr weit gestreut. Insofern ist es schwer, wirklich allgemeine Aussagen zu treffen. Wichtig ist aber, dass die Unternehmen die Bearbeitung der internationalen Märkte strukturiert in Angriff nehmen, sich überlegen, welche Kunden sie in welchen Ländern wie ansprechen können und wie die dann auch beliefert werden können. Was sind die Rahmenbedingungen im Markt? Welche technischen Rahmenbedingungen und vielleicht auch technischen Regularien muss man beachten und ähnliches. Und daraus dann eben die Märkte analysieren, die Potenziale, Anforderungen herausarbeiten und dann eine entsprechende Schwerpunktsetzung machen. Insofern ist jetzt die Vorgehensweise von Herrn Jakschik vielleicht nicht unbedingt typisch, aber man kann, denke ich, schon sagen, vorbildlich, was die strukturierte und die systematische Herangehensweise betrifft und eben nicht zufallsgesteuert, wie man das vereinzelt auch sieht, wo dann Unternehmen die Gelegenheit beim Shop verpacken, weil ein Mitarbeiter einen guten Bekannten hat oder Freund hat in einem Land und dann diesen Markt eben mit angeht. Ich sag's mal so, solche Chancen muss man vielleicht nicht links liegen lassen, aber insgesamt sollte man das versuchen, in ein Gesamtkonzept zu integrieren.
Jetzt können wir uns vermutlich alle vorstellen, dass man einen neuen Markt aber nicht über Nacht erschließt. Wie viel Zeit, Herr Jakschik, und vielleicht auch Frustrationstoleranz sollte man da realistisch einplanen? Reden wir da über Monate oder Jahre?
Das kann man auch schlecht pauschalisieren und kommt ein bisschen auch auf die Strategie an, die man fährt. Wie viel Frustrationspotenzial und wie viel Zeit man entsprechend einplanen sollte. Ich habe das mal für mich so strukturiert. Man kann bei Null starten mit eigenem Personal. Kann man entweder mit neuen Mitarbeitern dann auch entsprechend starten oder man wirbt Mitarbeiter beim Wettbewerb ab. So haben wir das vor 10 Jahren zum Beispiel in den USA gemacht. Ja, da sind wir komplett bei Null gestartet. Das ist ein sehr steiniger und zäher Weg, den man da gehen muss. Man kann als zweite Option sich ein Händler erschließen oder ein Händlernetzwerk, die schon in dem Markt drin sind, die vielleicht nur das Produkt noch mit dazu nehmen oder einen anderen Wettbewerber dort entsprechend verdrängen. Dann kommt man sicherlich schneller in den Markt rein. Oder man kauft einen Händler, den man dann entsprechend zu einem eigenen Tochtergesellschaft weiterentwickelt. Und je nachdem, was man da wählt, dauert es kürzer oder länger. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, es lässt sich wirklich schlecht pauschalisieren. Wir haben für uns eine Liste des idealen Händlers, wo wir aufgeschrieben haben, was muss der für Rahmenbedingungen mitbringen oder Partners. Und das kann man abarbeiten und entsprechend die Händler angehen. Aber ob das dann funktioniert, sieht man oft in der Praxis, erst in der Realität. Und ja, ich denke aber, mal ganz pauschal gesagt, man muss Geduld mitbringen. Das ist immer ein, wie man so schön sagt, it's a people's business. Man arbeitet mit Menschen zusammen und man muss halt einfach die richtigen Menschen im richtigen Kontext finden, mit dem richtigen Verständnis für den Markt und das Produkt. Und je nachdem, wie das ausgeht, dauert es halt eben kürzer oder länger.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Ich tue mir auch schwer mit dem Pauschalisieren, weil teilweise ist es so, dass in einzelnen Ländern werden Investoren händeringend gesucht und herzlichst willkommen. Und dann gibt es dort gut organisierte One-Stop-Shops und da muss man ein bestimmtes Dokumentenset mitbringen. Und wenn man das dabei hat, geht man morgens rein und ist 2, 3, 4 Stunden später raus und hat eine funktionsfähige Entity gegründet. In anderen Ländern ist das deutlich komplizierter. Da kann sich das über Wochen und Monate hinziehen. Vereinzelt haben wir es sogar schon erlebt, dass zwei unterschiedliche Unternehmen in der gleichen Behörde mit unterschiedlichen Ansprechpartnern lief es bei dem einen ganz smooth und bei dem anderen Ansprechpartner, obwohl scheinbar die gleichen Voraussetzungen erfüllt waren, einfach nur aufgrund ein anderes Verständnisses der Regularien durch die Mitarbeiter es deutlich länger gedauert hat. Wichtig ist, dass man dafür entsprechend Managementkapazitäten vorsieht. Das kann man nicht so einfach nebenher machen. Der Vertriebsleiter, der bisher schon, sag ich mal, 100% ausgelastet hat und jetzt auf einmal noch 2 Niederlassungen nebenher so mit aufbauen kann, der wird das sicherlich nicht auf die Reihe bringen, sondern der braucht entsprechende Freiheiten und muss das haben. Und was wichtig ist, es ist auch die interkulturelle Kompetenz und eine gewisse Erfahrung. Insofern ist es vielleicht auch kein Fehler, wenn einem die Erfahrung mit sowas noch fehlt, sich dafür Kompetenzen einzukaufen, Mitarbeiter zu suchen, die solche Erfahrungen haben, oder eben auch Dienstleister dazu zu ziehen. ziehen. Ja, und das Wort Frustrationstoleranz, das ist ja jetzt schon öfter gefallen. Da muss man einfach einiges gewohnt sein, weil manche Dinge, die, ja, versteht man anders, als sie, als die jeweiligen Behörden dann. Und da gibt es immer wieder Missverständnisse, die dann zu Verzögerungen führen.
Da können wir nochmal ganz gut die Brücke schlagen. Herr Jakschek, Sie haben sich eben dazu entschieden, einen internationalen Berater zu engagieren. War das der richtige Schritt jetzt rückblickend und dann natürlich auch für andere Mittelständler interessant? Kann man sich sowas leisten?
Also für uns war es klar der richtige Schritt. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht vorher schon probiert haben. Und ich will auch nicht sagen, wir haben das durchaus auch vorher schon erfolgreich probiert. Wir haben uns ja auch schon vorher systematisch Länder erarbeitet. Aber Herr Koller sagte das ja auch gerade. Sie haben ja gewisse Ressourcen und Kompetenzen im Unternehmen. Und ich habe diese Kapazität, dass jemand systematisch nach KPIs Märkte durchscannt und systematisch aufbereitet, die haben wir letztendlich nicht frei gehabt. Und da ist es völlig okay, sich temporär dort Unterstützung reinzuholen. Positive Nebeneffekt, diese Beratungsfirma macht das eben für mehrere Unternehmen und bringt dabei auch Best Practices mit. Und jede Erfahrung, die schon mal woanders gemacht wurde und bezahlt wurde, diese Erfahrung, das ist natürlich auch gut, wenn wir die mit nutzen können, dann entsprechend. Und es hat sich gelohnt, das war ein sehr professionelles Vorgehen, was wir da hatten. Und noch ein positiver Nebeneffekt aus diesem Beraterkreis fällt auch im Netzwerk dann eben mal eine Empfehlung mit ab und sagt, guck dir den mal an, zum Beispiel als potenziellen Mitarbeiter für dieses Land. Oder guck dir mal den Händler an, der könnte für dich noch relevant sein. Den habe ich bei einem anderen Prozess schon mal mitgesehen. Und zu Ihrer Frage, lässt sich das finanzieren? Auch da ein Ja. Wir machen bei uns alle Projekte, die wir angehen, gehen bei uns durch eine Return on Investment Betrachtung. Und die haben wir natürlich auch hier vorab gemacht. Aktuell sind wir da gut auf Kurs, was auch die Umsetzung angeht. Man kann davon ausgehen, dass sich das innerhalb von 2 bis 3 Jahren amortisiert. Und das ist ja eine typische Größe, wo man sagt, da ist es das auch entsprechend wert. Man muss jetzt auch vorstellen, wir haben jetzt keinen global agierenden Riesen Consulting-Konzern genommen, der hohe Tagessätze aufruft. Das war schon alles in einem sehr akzeptablen Rahmen.
Herr Dr. Koldau, wenn man jetzt eben vielleicht trotzdem sich erstmal entscheidet, das ohne einen internationalen Berater zu machen, wie komme ich denn dann an verlässliche Informationen zu einem Markt? Also Google oder ChatGPT reichen da wahrscheinlich ja nicht aus.
Ja, an allererster Stelle ist dann natürlich der VDMA zu nennen. Im VDMA haben wir eine Reihe an unterschiedlichen Informationsquellen. Das fängt an mit der VDMA-Statistikdatenbank, wo es Informationen über, sage ich mal, Exporte in diverse Märkte gibt, aus denen man dann, wenn man die weltweiten Importe der Länder sich anschaut, auch schauen kann, welche Märkte entwickeln sich da, für welche Produkte wie. Wir haben die Datenbank Technische Regelwerke, wo es dann um internationale technische Regularien geht, welche Bedingungen müssen die Produkte sozusagen erfüllen, damit sie im Markt aktiv sein können. Die Fachverbände bei uns haben in der Regel auch Informationen, die dann eher branchen- und produktspezifisch sind. Dann haben wir Ansprechpartner sowohl in der Außenwirtschaftsabteilung zu den marktlichen Fragen, wie ist das Geschäftsgebaren in unterschiedlichen Ländern, worauf muss man in welchen Ländern achten und ähnliches. Wir haben auch in den Abteilungen Steuern und Recht Kollegen sitzen, die entsprechende Unterstützung geben, was ist steuerlich zu beachten, wenn man Niederlassungen aufbaut, wenn man Mitarbeiter wohin entsendet, wenn man eine Fertigung irgendwo aufbaut und dann Produkte zwischen den Ländern hin und her laufen lässt. Da gibt es eine ganze Reihe an steuerlichen Aspekten zu betrachten. Und dann kann man auch noch auf weitere Quellen zugreifen. Germany Trade and Invest hat sehr viele Marktinformationen, die, was unsere Branche betrifft, eigentlich immer auch mit uns eng abgestimmt sind. Also es sind ganz viele Fachverbände in enger Abstimmung mit Germany Trade and Invest, für welche Länder für ihre Branchen entsprechende Recherchen gemacht werden, sodass die auch relativ nah an den Bedürfnissen des Maschinenbaus sind. Nichtsdestotrotz ist es oft schwierig, dann ganz detaillierte Informationen für die Entwicklung von, keine Ahnung, Getränkeabfüllanlagen in Ghana zu finden. Das wird möglicherweise schwer, wobei das jetzt zwei willkürliche Beispiele sind. Da muss man dann vielleicht gucken, gibt es möglicherweise Dienstleister, die in der Lage sind, da eine Marktrecherche zu machen und dort noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Da braucht man dann externe Dienstleister, die teilweise eine sehr hohe Spezialisierung haben. Wobei ich auch wieder sagen muss, da haben wir dann vereinzelt in der Außenwirtschaftsabteilung auch wieder gute Kontakte oder finden die zusammen mit den Außenhandelskammern, die auch wichtige und viele Informationen haben.
Und kurz vor der Hannover-Messe, welche Rolle spielen Leitmessen in Deutschland denn noch, wenn es um die Erschließung neuer Märkte geht? Und wie wichtig sind Auslandsmessen noch wirklich? Herr Jakschek.
Ich finde, Messen haben nach wie vor eine sehr hohe Bedeutung. Und im Auslandskontext, zu nutzen mir oder ich das auch regelmäßig, ist das auch wichtig, um dem richtig gut und dem Markt auch einfach mal kennenzulernen. Wie wird miteinander agiert? Wie und was wird angeboten, zum Gefühl für den Markt bekommen? Oder auch für die Leute dort. Also ich finde es immer wieder interessant, wenn man bei französischen Messen den Rotwein zu trinken bekommt, schon zum Mittag. Also auch solche speziellen Individualitäten lernt man dann auch schnell kennen. Und es hat halt eben den Charakter eines Meeting-Marktplatzes. Man findet in sehr kompakter Form Anbieter und Kunden und kann sich damit ein fantastisches Bild über den Markt verschaffen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass die Internetmöglichkeiten sind natürlich nach wie vor nicht zu unterschätzen oder wichtig und bieten eine gute Ergänzung dazu.
Ja, wenn ich dazu den Auslandsmessen noch ergänzen darf, das Auslandsmesseprogramm des Bundes gibt es. Das ist bei vielen Mitgliedern sehr beliebt. Nicht nur, weil man in den Markt reinkommt, sondern weil man dann auch in so einem Gemeinschaftsstand ist, wo um einen herum andere Unternehmen sind, die ebenfalls mehr oder weniger etabliert oder auch neu im Markt sind und mit denen man sich dann auch austauscht und viele Informationen nicht nur von den Kunden, sondern auch von den Marktbegleitern bekommt, wie der Markt funktioniert und Ähnliches. Insofern möchte ich das nochmal hervorheben. Was die Messen in Deutschland betrifft, nach denen Sie ja auch gefragt haben, Frau Burmeister, haben wir das Glück, dass wir sehr viele Weltleitmessen in Deutschland haben, für die dann die Besucher aus der ganzen Welt zu uns kommen, seien das zum Beispiel die Bauma oder die Drupa oder die K, die Interpack, um nur einzelne zu nennen, die dann ganze Messegelände in Deutschland füllen. Das gibt uns die Möglichkeit, so günstig, wie nirgendwo sonst, uns als Technologieführer und auch unsere Produkte der weltweiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Das gilt in besonderer Form auch für die Hannover Messe, die Sie angesprochen haben. Ich denke, die deutschen Unternehmen, die müssen sich das eigentlich mal bewusst machen, was für einen Standortvorteil sie dadurch auch messemäßig haben. Und sollten auch nicht vergessen, dass diese Messen auch auf die Marke Made in Germany einzahlen, der in den allermeisten Ländern immer noch eine sehr hohe Bedeutung hat und auch durch die Messen in Deutschland mit unterstützt wird.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man gerade im Mittelstand, bei großen Unternehmen nicht anders, eben auch mit begrenzten Mitteln agiert. Man kann nicht jede Messe entsprechend mitnehmen. Und wir haben es in der Vergangenheit auch gern Gemeinschaftsstände genutzt auf Messen, zum Beispiel in den USA, um uns dort zu präsentieren, um dort einen ersten Zugang zu dem Markt zu finden.
Und ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, die Politik. Die kann ja auch unterstützen, zum Beispiel mit Exportfinanzierung. Herr Jakschek, profitieren mittelständische Unternehmen davon?
Ja, also es gibt ja verschiedene Landesförderungen und Bundesförderungen. Ich kann jetzt mal auf ein paar Instrumente zurückgreifen, die wir auch selber schon benutzt haben. Wir haben zum Beispiel schon Unternehmerreisen genutzt. Ich war im letzten Jahr selber in Indien auf einer Markterkundungsreise, um dort einfach mal einen Markteindruck zu bekommen. Das ist eine Unterstützung, die Politik leisten kann und aktuell zumindest auch in meinem Bundesland Sachsen regelmäßig tut. Was wir in der Vergangenheit auch regelmäßig hatten, war die Förderung von Messeteilnahmen. Das kann sicherlich nochmal verstärkt werden, insbesondere wenn man sich neue Märkte im Ausland erschließt, sind Gemeinschaftsstände bzw. finanzielle Unterstützung von internationalen Messeteilnahmen sehr wichtig. Natürlich ein wichtiges Thema, Freihandelsabkommen. Hier erleben wir in letzter Zeit ja eine hohe Dynamik, zum Glück. Und das muss noch weiter getrieben werden. Wir sind einfach auf den Export angewiesen. Und ich denke auch der ein oder andere Markt auf unsere Maschinenbauprodukte. Und da sind Freihandelsabkommen einfach sehr, sehr wichtig. Und es bleibt nicht aus, auch das generelle, jegliche Last, die man uns Unternehmen abnehmen kann, die darf gern abgenommen werden, beziehungsweise auch der Wunsch, keine neue Last auf uns aufzusatteln. Und hier verweise ich an die bekannten Themen wie Bürokratieabbau und die hohen Steuern in Deutschland. Also wenn wir international erfolgreich sein wollen, dann stehen wir auch im internationalen Wettbewerb und dann muss alles, was nicht der Wertschöpfung dient, reduziert werden, jede zusätzliche Belastung, und dann können wir auch international mit unseren Ingenieursprodukten erfolgreich sein.
Herr Dr. Koldau, was kann denn Ihrer Meinung nach die Politik noch machen oder besser machen? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?
Also ein Punkt, der ganz wichtig ist, ist das Level Playing Field, gleiche Wettbewerbsbedingungen möglichst weltweit. Wenn ich mit unseren Mitgliedern im Ausland spreche und ich mache regelmäßig Veranstaltungen, zum Beispiel in Kairo oder in Istanbul und Dubai, dann habe ich den Eindruck, dass die chinesischen Wettbewerber vor allem besondere Vorteile haben, aber nicht nur chinesische Wettbewerber, besondere Unterstützung bekommen und nicht die gleichen Wettbewerbsbedingungen dadurch haben und preislich deutlich günstiger anbieten können, als das Wettbewerber aus anderen Ländern haben. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, politisch das Ganze zu regeln, aber ist ein Feld, in dem sich unsere Politik umtun kann. Stabile Rahmenbedingungen, das Hin und Her bei den Zöllen, wie wir es gerade in den USA erlebt haben, das ist natürlich Gift für die Maschinenexporte und auch letztlich für die geschäftliche Stimmung weltweit. Gut, Donald Trump einzuhegen wird sicherlich schwierig, aber mit Freihandelsabkommen, insofern der nächste Punkt, den Herr Jakschuk ja schon angesprochen hat, in anderen Ländern besteht dann die Möglichkeit, dass man das Ganze in den Griff bekommt und zumindest in anderen Bereichen dort gute Wettbewerbsbedingungen schafft. Das sind jetzt alles keine kostenverursachten Forderungen, sondern das verlangt politische Arbeit, diplomatische Arbeit. Aber ich will da nochmal auf einen Satz im Koalitionsvertrag hinweisen, der nämlich ganz klar sagt, dass die Instrumente der Außenwirtschaftsförderung finanziell gestärkt werden soll. Das betrifft dann zum Beispiel Germany Trade and Invest, hatte ich schon angesprochen, das Auslandsmesseprogramm, das wir schon erwähnt haben, das Markterschließungsprogramm. Und in den Programmen, können wir einfach nur feststellen, da liefert die Koalition noch nicht. Statt Erweiterung der finanziellen Unterstützung in den Programmen sehen wir entweder einen Stopp, und das ist noch die positivste Sicht, sondern teilweise eher auch eine Kürzung. Und es betrifft ähnlich auch die Exportfinanzierung. Das ist auch im Koalitionsvertrag erwähnt, da wäre auch eine pragmatischere und weniger ideologische Herangehensweise wünschenswert, damit die Exportfinanzierung auch, das ist ein wichtiges Tool, besser genutzt werden kann von den mittelständischen Unternehmen.
Und zum Abschluss lassen Sie uns doch mal die Weltkarte aufschlagen, Herr Jakschek, Herr Dr. Koldau. Wohin sollte der Weg für viele Maschinenbauunternehmen als nächstes führen? Und wohin geht er denn für die ULT AG ganz konkret jetzt als nächstes, wenn Sie es verraten möchten, Herr Jakschek?
Na, erstmal hoffentlich in eine positive Zukunft führt uns der Weg. Und ich hatte schon gesagt, es gibt nicht den einen Markt, aber zwei Themen möchte ich nochmal herausgreifen. Auch wir fokussieren uns nochmal stärker auf Europa. Wir haben einen starken Binnenmarkt, den müssen wir stärken und nutzen. 450 Millionen Einwohner, das ist einfach ein starker Markt. Und natürlich muss man die, nennen Sie es mal Rising Stars, die muss man im Blick behalten, wie zum Beispiel Indien, die zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden und die heute starke Wachstumsraten aufweisen. Die sollte man im Fokus halten, um dann in eine positive Zukunft zu kommen.
Herr Dr. Koldau?
Ja, Sie haben es schon gemerkt, ich tue mir schwer, da ganz konkret einzelne Länder rauszupicken, aufgrund der Vielfalt in unserer Branche. Aber kurz und knapp kann man sagen, ich hoffe, dass die Zukunft unserer Mitglieder zu den Unternehmen und den Kunden führt, mit denen sie langfristig belastbare Beziehungen aufbauen können und letztlich auch Geld verdienen.
Ja, Diversifizierung ist auf jeden Fall kein Schnellschuss, sondern eine strategische Aufgabe, die Struktur braucht, Ressourcen, Geduld und manchmal eben auch Mut. Aber sie eröffnet Chancen, neue Märkte, neue Partnerschaften und neue Perspektiven. Und der VDMA unterstützt seine Mitgliedsunternehmen hier gern. Vielen Dank an meine Gäste, Alexander Jakschek, Vorstandsmitglied der ULT AG und Vizepräsident des VDMA. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und danke auch an Dr. Alexander Koldau aus der VDMA Außenwirtschaft.
Ja, danke auch meinerseits, auch an Sie, Herr Jakschek, an Sie, Frau Burmeister, für die Moderation. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Bis zur nächsten Folge.
Der Industriepodcast des VDMA.